Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, es ist so schön, wenn es endlich Sommer wird. Keine Einmummelei in dicke bis dickste Isolationshilfen, die die tragende Person selbst bei Betreten von Innenräumen, die wegen des menschheitsrettenden Energiespargebots ohnehin nur spärlich erwärmt sind, nahezu unmittelbar in wilde Hitzewallungen ausbrechen lassen. Endlich also leichter gekleidet hinaus in die wilde Welt, um den warmen Teil des Jahres frei von textilem Ballast unbeschwert zu genießen. Doch wohin begibt man sich, um sich in Zeiten der drohenden Klimaapokalypse Abkühlung und Erleichterung zu verschaffen? Ins öffentliche Freibad? Dieses aus Kindheitstagen wahrscheinlich sentimental in Erinnerung stehende Vergnügen ist ja wegen der Anwesenheit eher erlebnisorientierter Zeitgenossen ziemlich ins Gerede gekommen. In öffentliche Grünanlagen, um deren Charakter als Naherholungsgebiete im urbanen Raum seelenschmeichelnd wirken zu lassen? Auch an diesen Orten ist die von bösen Zungen herbeigemunkelte Möglichkeit, genannten Mitmenschen zum eigenen Nachteil zu begegnen, recht real. Nicht zu unterschätzen ist auch die Gefahr, von offenbar gänzlich Lebensfreude aversen Misanthropen die vollkommen unschuldige Freude eines seit Jahrzehnten geschätzten Weinfestes auf dem Klageweg zerstört zu bekommen. Das klingt deprimierend, meinen Sie? Das klingt nicht nur so, das ist es auch, zumindest im städtischen Kontext. Der ländliche Bereich mag da noch eher ungeschoren davongekommen sein, holt aber, wie man aus berufenem Munde hört, ziemlich ambitioniert auf. Was aber kann man tun? Nun, mit Ausnahme der Inanspruchnahme der Möglichkeit, mit Ablauf der jeweiligen Legislatur durch seine Stimme die Verhältnisse zu ändern, nicht viel. Wobei ein sehr gerne Pseudonyme nutzender Herr K.T. aus Berlin ja der Auffassung war, diese Möglichkeit sei eher von relativem Wert. Rein anekdotisch ist die Erfahrung, sich Biedermeierartig auf seinen privaten Bereich zurückzuziehen, bei genauerer Betrachtung nicht ganz so übel, wie es die erste Ohnmacht angesichts der derzeitigen Verhältnisse vermuten lässt. Setzen Sie sich auf Ihre Terrasse, Ihren Balkon oder an ein luftig geöffnetes Fenster und geben sich der Lektüre eines Buches hin. Sie werden sehen, es fühlt sich dann schon nicht mehr ganz so schlimm an. Aber seien Sie vorsichtig, die Realität ist durch reine Emotionen nicht zu besiegen, Eskapismus jedoch manchmal der einzige Schutz vor dem Trübsinn. Um Ihnen den Kreis der zur Stimmungsaufhellung in Frage kommenden Werke zu erweitern, darf ich Ihnen unseren auf den folgenden Seiten sorgsam gebundenen bunten Strauß anempfehlen. Rechts- und Staatswissenschaften. Lukas Anton Jager, Artificial Creativity. Zur urheberrechtlichen Verortung von Systemen künstlicher Intelligenz, deren Erzeugnissen und deren Einsatzmöglichkeiten unter besonderer Berücksichtigung künstlicher neuronaler Netzwerke. Sind kreative Erzeugnisse von Systemen künstlicher Intelligenz urheberrechtlich geschützt? Wie sind die Systeme selbst einzuordnen? Welche Regelungen gelten für deren Training und Nutzung? Die Untersuchung beantwortet diese und umgebende Fragen anhand von künstlichen neuronalen Netzwerken. Letztere stellen das Urheberrecht und die Leistungsschutzrechte durch die Art ihrer Erstellung und Entscheidungsfindung vor ungeahnte Herausforderungen. Spiegelbildlich entspringen auch ihre Erzeugnisse einem emergenten Prozess. Die Untersuchung betrachtet den Gesamtkomplex de lege lata und widmet sich der Schutzwürdigkeit der Erzeugnisse de lege ferenda. Hier wird insbesondere deren Verhältnis zu menschlicher Kreativität beleuchtet, um ein potenzielles Regulierungsmodell zu erarbeiten. Da neuronale Netzwerke bei ihrer Erstellung wie ihrer Nutzung auf Daten angewiesen sind, wird zuletzt der rechtliche Charakter dieser Prozesse samt potenziell anwendbarer Schrankenregelungen in den Blick genommen. Erik Hilgendorf, Gudrun Hochmeier, Maciej Malolepsi, Johanna Dziugosz-Jozwiak als Herausgeber, Liberalität und Verantwortung, Festschrift für Jan C. Jörden zum 70. Geburtstag. Mit der Festschrift anlässlich des 70. Geburtstags von Jan C. Jörden am 28. April 2022 würdigen die Autorinnen und Autoren den Jubilar für seine herausragenden Leistungen auf dem Gebiet des Strafrechts, der strafrechtlichen Grundlagenforschung, des Medizinstrafrechts und der Rechtsphilosophie. Die Beiträge des Jubilars zeichnen sich durch Liberalität, intellektuelle Offenheit und Scharfsinn aus und werden noch viele Generationen von Juristinnen und Juristen inspirieren. Viele der in dem Band gesammelten Aufsätze beziehen sich auf die Interessensgebiete des Jubilars, widmen sich grundlegenden und aktuellen Fragen der Rechtsphilosophie und Rechtstheorie, des materiellen Strafrechts oder des Rechts der Ethik der Medizin. Zu den behandelten aktuellen Themen gehören etwa Rassismus in der Philosophie, rechtliche Fragen der Sterbehilfe oder des Einsatzes von KI in der Medizin. Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Sustainable Finance im Schatten klimatischer Kipppunkte, Finanzwende oder Greenwashing, Vierteljahreshefte zur Wirtschaftsforschung, Heft 1, 92. Jahrgang 2023. Die im Sustainable Finance-Diskurs prominent diskutierten Reformpotenziale und die Maßnahmenbandbreite erreichen absehbar nicht einmal näherungsweise die nötige gesamtökonomische Wirkungskonsequenz, um der Klimaerwärmung wirkungsvoll begegnen zu können. Gleichzeitig sehen Akteurinnen und Akteure im Sustainable Finance-Kontext Deutschland als Nachzügler im internationalen Vergleich, auch was die Förderung von Sustainable Finance angeht. In diesem Spannungsfeld befindet sich das Forschungsprojekt Finanzwende für Resilienz und Nachhaltigkeit, das den konzeptuellen Ausgangspunkt des vorliegenden DEW-Vierteljahresheftes bildet. Im Sinne des Leitbilds der Cusanus Hochschule für Gesellschaftsgestaltung findet sich im vorliegenden Vierteljahresheft eine kritisch-konstruktive Auseinandersetzung mit dem Themenfeld Sustainable Finance. Im Vordergrund stehen dabei neben der Analyse des Diskurses vor allem gestaltungsorientierte Handlungsvorschläge mit klarer Zielsetzung auf eine Abmilderung der Klimakatastrophe. Geschichte, Zeitgeschichte, Politikwissenschaft. Andreas von Mettenheim, Paul Freiherr von Elz-Rübenach, Technokrat, Katholik und Politiker im Kabinett Hitlers. Ich habe niemals in meinem Leben mit größerer Freude und Genugtuung meinen Dienst getan als unter Ihrer weisen Staatsführung, schrieb Reichspost- und Verkehrsminister Paul von Elz-Rübenach, als er sich 1937 überraschend von Hitler wegen dessen Kirchenpolitik trennte. Eine durch Mitverantwortung und Widerstehen markierte vierjährige Karriere des parteilosen Politikers und Technokraten an der Seite des von ihm persönlich verehrten Adolf Hitler endete. Seine zwiespältige Reaktion auf die Ermordung eines hochrangigen Mitarbeiters durch die SS in seinen Amtsräumen führte zu einer Konfrontation mit seiner Kirche und unterstreicht die tiefe Verstrickung des Rechtskatholiken in die nationalsozialistische Diktatur. Der Minister kann heute nicht mehr nur schlicht als christlicher Konservativer eingeordnet werden. In den Darstellungen über die Funktionselite in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts schließt diese politische Biografie eine Lücke. Heike Schroll, Verwaltung rettet Kunst. Die Verlagerung von städtischem und privatem Kunstbesitz aus der Stadt Berlin während des Zweiten Weltkrieges und die Bemühungen um Bergung und Rückführung in den ersten Jahren nach Kriegsende. Schriftenreihe des Landesarchivs Berlin, Band 22. Die Stadt Berlin verfügte vor dem Zweiten Weltkrieg über eine reiche Sammlung von Kunstwerken und Gegenständen, die als Schmuck für öffentliche Gebäude und Räume sowie für die Dienstzimmer zur Verfügung stand. Ab 1943 wurden diese Werte zum Schutz vor Fliegerangriffen in zahlreichen Transporten in verschiedene Orte außerhalb der Großstadt, vor allem Richtung Osten, verlagert. Private Sammler konnten die Gelegenheit entsprechender Transporte nutzen, um ihre Sammlungen und Kunstwerke im Rahmen dieser Evakuierungsmaßnahmen mitverlagern zu lassen. In der Nachkriegszeit hat die Berliner Verwaltung versucht, diese Kriegsverlagerungen zu rekonstruieren und das Wissen darum festzuhalten. Diese wertvolle Arbeit hat sich in den Akten im Landesarchiv Berlin erhalten, wenngleich es damals aufgrund der politischen Nachkriegssituation nicht gelungen ist, die Sammlungen zurückzuführen. Mit dem vorliegenden Band setzt das Landesarchiv Berlin seine Reihe von Dokumentationen archivalischer Quellen fort, die es ermöglichen, Berliner Stadtgeschichte detailliert zu erforschen, insbesondere zum Thema Umgang mit Kulturgütern und für die Provenienzforschung. Verbringen Sie einen herrlichen Sommer und bleiben Sie trotz allem unverzagt. Herzlichst, Ihr Florian Simon.